Ja, herzlich willkommen zum Vortrag auch von meiner Seite. Ich sehe zwar so aus, als hätte ich ein Mikrofon, ich habe aber keins. Das ist nur die Aufzeichnung für den Podcast. Ich hoffe, Sie können mich da hinten hören. Das ist ja einigermaßen voll. Ich werde mir Mühe geben. Ich mache heute einen Vortrag hier in einem Kolloquium, was sich normalerweise beschäftigt mit dem Gehirn, mit neuropsychologischer, allgemeinpsychologischer Forschung. Ich bin keine Neuro- oder Allgemeinpsychologin, das hat Frau Heiler ja gerade schon gesagt, sondern komme aus der pädagogischen Psychologie. Ich finde, dieses Feld, für das ich heute eingeladen wurde, ist aber eines, und das werde ich versuchen, im Laufe meines Vortrags aufzuzeigen, wo pädagogisch-psychologische Forschung dazu, wie man mit Fehlern lernt, was es vielleicht auch für Vorteile haben kann, was es für Nachteile haben kann, mit interessanten Hypothesen aus der Grundlagenforschung im allgemeinpsychologischen Bereich zusammenkommt. Und darum wird es mir mehr gehen, als jetzt irgendwelche Urteile über bestimmte Unterrichtskonzepte oder so etwas zu fällen. Das liegt mir fern, sondern ich möchte Ihnen einfach einen Einblick geben in ein gewisses Spannungsfeld, was sich da auch in der Forschung, in den verschiedenen Bereichen der psychologischen Forschung hier auch auftut. Und was läge näher momentan, als anzufangen mit dem Thema der Rechtschreibung, mit Rechtschreibefehlern, neben dem Zitat, was Sie jetzt eingangs schon sahen, wenn Sie so mal die Presse beobachten, dann finden sich Dinge in der Welt, wir finden ähnliche Zitate in der FAZ, in der Zeit, auch die Bild-Zeitung titelte in diesem Sinne im letzten Jahr. Wir finden also jede Menge Zitate, die in diese Richtung weisen. Und wir finden aber auch den Hinweis darauf, dass sich damit auch die Politik, die Bildungspolitik beschäftigt. In Baden-Württemberg im letzten Jahr durch ministerialen Erlass der Versuch zu sagen, so wie der Grundschulunterricht in dem Bereich stattfindet, sollte er nicht weiter stattfinden. Also eine breite Diskussion auf verschiedenen Ebenen in der Öffentlichkeit. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Wenn man mal reinschaut in nationale Vergleichsstudien, beispielsweise eine Studie von Steinig, die sich eher mit dem Diachronenvergleich, also mit einem Vergleich zu Veränderungen bei Viertklässlern zwischen den Jahren 1972 und 2002 beschäftigte, oder eben auch dann Vergleichsstudien wie die Deutsch-Englisch-Schülerleistung international, DESI, oder die alle 6 Jahre stattfindende IGLU, internationale Grundschulleseuntersuchung, oder auch die Vergleichsarbeiten VERA, die in der 3. und in der 8. Jahrgangsstufe gemacht werden, beschäftigen sich alle unter anderem neben anderen Vergleichen auch mit der Rechtschreibe- und Leseleistung und kommen zu dem Ergebnis, dass hier zum Teil nicht sehr gute Leistungen den Grundschülern, den Schülern teilweise noch in der 8. Klasse attestiert werden können. Die VERA-Vergleichsstudie des 3. Schuljahres kommt in den Jahren 2014-15 dazu festzustellen, dass die meisten der Schüler lautgetreu schreiben. Das war ja das, was Sie auf den eingangs gezeigten Beispielen auch gesehen haben. Lautgetreu schreiben, was steckt da eigentlich dahinter? Lautgetreu schreiben, da geht es darum, mit Hilfe einer solchen Anlauttabelle. So eine werden Sie vielleicht schon mal gesehen haben, wenn Sie ein Kind oder ein Enkelkind haben, was derzeit in die Grundschule geht. Die sind eigentlich in fast allen Büchern drin. Und da wird dann sozusagen von der Art, wie man Dinge spricht, wie man sie hört, geschrieben, versucht eben zu schreiben. Das geht zurück, dieses Schreiben nach Gehör, oder die Methode heißt nach dem Begründer Reichen. Adolf Reichen heißt sie eigentlich, Lesen durch Schreiben. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass Schüler und Schülerinnen befähigt werden sollen, sich Schriftsprache selbst zu erarbeiten, also dass sich das so ähnlich natürlich entwickelt, wie sich auch Sprechen oder Gehen lernen, Laufen lernen entwickelt, und dass diese Befähigung, sehr schnell schon schreiben zu können, ins Schreiben reinzukommen, motivational Vorteile haben soll, dass man also gar nicht erst solche Schreibbarrieren aufbaut, sondern dass die Kinder sehr schnell losschreiben können. Das ist die Idee, die dahinter steckte. Was man noch dazu sagen sollte, ist, dass in dieser Idee, in dieser Methode, wenn sie denn in Reihenform verwendet wird, da kommen wir nachher noch drauf, dass das nicht unbedingt der Fall ist, aber wenn sie denn so lege artis in Reihenform verwendet wird, dann würde man gar bis zu 2 Schuljahre die Schüler und Schülerinnen gar nicht korrigieren, würde auch den Eltern in den Elternabenden, die darum bitten, das nicht zu tun, sondern die Schüler und Schülerinnen erstmal so schreiben zu lassen, wie sie es denn tun, und würde erst relativ spät zum Ende der 2. Klasse anfangen, hier zu korrigieren. Ja, was entsteht an der Stelle? Es entsteht das, was wir gerade schon gesehen haben. In den Eingangsbeispielen hier nochmal ein paar Beispiele. Es entstehen idiosynkratische Schreibweisen. Man schreibt halt so, wie man es individuell hört. Das sieht auch teilweise regional etwas unterschiedlich aus. Hier haben wir dann, ich komme ja eigentlich aus Freiburg, aber hier hat man dann so Dinge wie Wurst und Milch. Und so, wie ich jetzt gelernt habe, schreibt man die Dinge dann hier so. Bei uns hätte man in Süddeutschland andere Sachen. Interessanterweise werden die im Sprachgebrauch in den Grundschulen dann als Privatschreibungen bezeichnet. Was Privatschreibungen bezeichnet, ist etwas euphemistisch vielleicht der Ausdruck für diese falschen idiosynkratischen Schreibweisen. Was ist das Problem? Wie entstehen die überhaupt? Das Problem, was dahinter steht, ist, dass sich viele der Schreibweisen im Deutschen, gilt im Englischen im Übrigen auch, so nicht herleiten lassen. Sie lassen sich aber das Gehör nicht herleiten, sondern eigentlich müssen wir wissen, wie es richtig geschrieben wird. Und es reicht auch nicht, das einmal irgendwie erklärt zu bekommen. Sicher, da stecken orthografische Regeln dahinter, aber nichtsdestotrotz, ich muss bei bestimmten Wörtern einfach wissen, wie sie geschrieben werden. Ich muss es einüben. Hier unten sind verschiedene Beispiele. Wir haben es bei der Kante oder erkannte sich von kennen. Wir haben es beim I, Tiger, Biene, einmal mit IE, einmal nicht. Wir haben es bei solchen Beispielen wie Ton, Sohn, wo habe ich das H drin, wo nicht, Pferd oder Pferd, Pferd und Bund, wo ist es ein T, wo ist es ein D, Ski, Schinken. Also wir haben verschiedene Beispiele, wo einfach, wenn wir so schreiben, rein mit der Anlauttabelle, wir ganz natürlich die Fehler machen würden, über die wir uns vielleicht, wo sich die Fingernägel oder Fußnägel hochrollen oder über die wir uns freuen und lachen, wenn wir sie sehen. Aber das würde jedem von uns genauso gehen. Wir tun es vielleicht nur deshalb nicht, weil wir es einfach gelernt und dann, und das ist der wichtige Punkt hier, immer wieder geübt haben, hier richtig zu schreiben. Methoden, die auf diese Methode des Schreibens nach Gehör, des Lesens durch Schreibens aufbauen, die finden sich nach einer Umfrage, die wir gemacht haben, in sehr, sehr vielen Grundschulen, jetzt zum Beispiel auch hier in Bochum, jetzt aber nicht nur in Bochum, sondern auch deutschlandweit. Die ist eigentlich so die übliche Methode, auf diese Anlauttabelle aufzubauen und auch zunächst nicht zu korrigieren. Das verwundert vielleicht auch, wenn man anschaut, dass es eigentlich keine, kaum, vor allem kaum methodisch sauber oder ohne Probleme gemachte Studien gibt, die jetzt irgendwie nachweisen würden, zum einen, dass die motivationalen Vorteile, die ich schon erwähnte, hier zustande kommen, also dass die Schüler hier stärker motiviert sind als andere Schüler zu schreiben, dass Schreibbarrieren nicht zustande kommen. Also dafür fehlt zum einen ein klarer empirischer Nachweis, aber es gibt auch keine empirischen Studien, die versucht haben, wirklich mal deutlich zu schauen, ob diese Schwierigkeiten, die wir gesehen haben, ob dieses sich über die Zeit entwickelnde, in den Vergleichsstudien aufgezeigte problematische Rechtschreibung, ob sich die erklären lässt, kausal rückführbar wäre auf diese Art von Rechtschreibe-Einführungsmethode. Auch dazu gibt es nichts. Man muss aber auch sagen, und auch das möchte ich hier an der Stelle wirklich auch mit Ihnen besprechen und herausarbeiten, es ist sehr schwer, das zu untersuchen, wenn man das untersuchen möchte. Warum ist es schwer? Zunächst mal müsste ich mir ja Schüler und Schülerinnen über einen langen Zeitraum anschauen. Ich kann also nicht einmal in die Schule gehen und erheben, sondern ich müsste sie begleiten durch das erste, das zweite Schuljahr. Ich müsste vielleicht sogar idealerweise noch mal weiter hinten schauen. Das heißt, ich brauche eine sehr große Stichprobe. Ich brauche Schüler und Schülerinnen, wo ich das Einverständnis habe, die auch immer wieder zu kontaktieren. Ich müsste immer wieder da auch reingehen mit Tests. Dabei würde ich vielleicht auch einfach schon wieder stören durch die Tests. Also würde den Rechtschreiberwerb vielleicht wieder beeinflussen, dadurch, dass ich mit bestimmten Tests da reinkomme. Es hat auch das Problem, dass ich verschiedene, wir Psychologen würden sagen, Störvariablen vorfinde. Zum Beispiel, welche Rolle spielt Schriftsprache im Elternhaus? Wird viel gelesen? Sind Bücher da? Werden gemeinsam zum Beispiel auch Schulaufgaben angeschaut? Korrigieren die Eltern, die Großeltern, das Umfeld? Also tauchen da unterschiedliche Arten von Korrektiven auf, die in der Schule, die gar nichts mit der Art, wie im Unterricht jetzt unterrichtet wird, zu tun haben. Auch sonst kann es natürlich noch unterschiedliche Bedingungen geben, die die Schülerinnen und Schüler hier mitbringen oder wie sie sich mit Schriftsprache, mit Sprache, überhaupt mit der Erstsprache beschäftigen. Ist das überhaupt die Erstsprache? Ist natürlich an der Stelle auch ein Thema, was im Moment sehr stark beschäftigt. Eine weitere Schwierigkeit, wenn ich das untersuchen möchte, methodisch sauber, ist, dass die Umsetzung im Unterricht sehr, sehr unterschiedlich stattfindet. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Grundidee wäre, wenn man die Methode so in absoluter Reihenform unterrichtet, dass man wirklich über einen sehr ausgedehnten Zeitraum nicht korrigiert und versucht, auch das Umfeld dazu anzuhalten, hier nicht zu korrigieren. Aber de facto, wenn man reinschaut, wenn man auch mit Lehrerinnen und Lehrern spricht, vielleicht sind auch einige hier im Raum, die unterrichten und die mit einer ähnlichen Methode unterrichten, dann findet man sehr häufig, dass sehr wohl den Schülerinnen und Schülern gesagt wird oder auch daneben geschrieben wird, dazu geschrieben wird, wenn etwas falsch geschrieben ist und das quasi nicht 2 Jahre lang so getan wird, als wäre alles prima und dann wird ihnen plötzlich gesagt, Edge, Badge und jetzt sage ich dir, wie es richtig ist. So funktioniert es in der Regel nicht. Also die Unterrichtsumsetzung ist da eine andere. Da wird schon mit der Anlauttabelle gearbeitet, aber darum geht es mir an der Stelle, das möchte ich betonen, auch nicht, sondern es geht darum, wann und an welcher Stelle wie korrigiert wird, systematisch korrigiert wird. Man könnte natürlich das jetzt untersuchen und das ist auch was, was wir momentan auch versuchen, indem ich so eine Art künstliche Sprache baue. Wenn ich sage, ich versuche das mal ins Labor zu tragen, das ist ja auch die Idee von den Studien oder von den Arbeiten, die Sie wahrscheinlich hier in dem Kolloquium sonst sehr häufig zu hören bekommen, dass man versucht, ein Phänomen zu lösen von dem Kontext, in dem es normalerweise stattfindet und es möglichst sauber und kontrolliert und ohne diese verschiedenen Einflussfaktoren zu untersuchen. Da habe ich aber natürlich wieder das Problem, inwiefern kann ich es schaffen, zum Beispiel jetzt so eine künstliche Sprache über einen sehr langen Zeitraum zu unterrichten. Da bräuchte ich ja Versuchsteilnehmer, Kinder, die da immer wieder zu mir in mein Labor kommen würden. Das ist nicht realistisch. Das heißt, ich muss da mit deutlich kürzeren Zeiträumen arbeiten. Aber ich kann versuchen, dann Dinge zu kontrollieren. Die Frage ist dann an der Stelle, und das ist die Frage, die wir immer unter dem Stichwort externe Validität behandeln. Die Frage ist, was hat es dann für eine Gültigkeit, was ich da herausfinde im Vergleich zu dem, was tatsächlich in den Schulen passiert? Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt hier wenige empirische Ergebnisse. Das heißt, manchmal wundert man sich auch ein bisschen, wie stark da in der Presse Dinge geschrieben werden, auch mit einem sehr starken Unterton geschrieben werden, auch in den Titeln sehr, Sie sagten es vorhin, sehr polemisch oder sehr, ja, eine sehr starke Debatte herrscht, obwohl es eigentlich so wenig empirische Ergebnisse gibt und eben, obwohl es auch so schwierig ist, da wirklich sauber etwas aussagen zu können. Ja, was könnte das Problem sein? Warum könnte man annehmen, dass mit der Anlauttabelle und mit einer über einen längeren Zeitraum zurückgestellten, nicht stattfindenden systematischen Korrektur, dass dadurch Probleme entstehen könnten? Wir haben es ja bereits gehört, es können idiosynkratisch falsche Schreibweisen entstehen. Und diese Regeln, diese Schreibweisen, die die Schülerinnen und Schüler sich da angewöhnen, die könnten sich halt einfach verfestigen und könnten dann in der Folge, und das möchte ich jetzt gleich ein bisschen erläutern mit Blick auf Grundlagenforschung im Bereich des Extinktionslernens, die könnten sich hier in einer Art und Weise verfestigen, dass sie sehr schwer zu löschen sind, dass da der Erwerb der Orthographie, der Rechtschreibung dann erschwert, verlangsamt ist und dass es vielleicht über längere Zeitraum, wenn wir jetzt mal an die Vergleichsstudie Vera 8, also im 8. Schuljahr denken, dass es über einen langen Zeitraum sehr weit entfernt noch zu sogenannten Erholungseffekten kommen könnten. Anders gesagt, dass solche idiosynkratischen Fehlschreibungen auch sehr spät in der Bildungskarriere der Kinder und Kinder wieder auftauchen könnten. Extinktionslernen, war das ein Thema, zu dem hier schon mal vorgetragen wurde? Davon würde ich nein, war noch nicht. Okay, das ist ein Thema, zu dem hier in Bochum sehr, sehr viel geforscht wird. Da gibt es auch einen Sonderforschungsbereich zum Extinktionslernen. Sehr viel Forschung in dem Bereich findet auch immer noch statt eigentlich mit Tieren, mit Ratten und mit Tauben. Es gibt sehr wenig Forschung, die versucht, die Brücke zu schlagen von dieser sehr starken Grundlagenforschung hin zum Menschen, zum menschlichen Lernen. Das sind jetzt eben Teile dieses neuen Sonderforschungsbereichs der DFG, die ja eingerichtet wurde im letzten Jahr, die sich damit beschäftigen und ein Teil der Bemühungen von uns geht auch eben in diese Richtung. Das ist die meine Doktorandin Julia Erdmann, die sich damit beschäftigt. Nehmen wir mal an, wir haben hier die kleine Anna. Die kleine Anna möchte etwas schreiben in der ersten Klasse über eine Leiter. Sie verwendet jetzt eben die Anlauttabelle, wie vorhin beschrieben, und kommt eben darauf, dass man Leiter so schreibt. Leiter, man hört es ja, Leiter, so schreibt man Leiter. Und so schreibt die kleine Anna dann in der ersten Klasse, vielleicht auch noch in der zweiten Klasse, je nachdem, wie jetzt hier eben unterrichtet würde, schreibt die kleine Anna so die Leiter. Das nennt man dann die sogenannte Aneignungsphase in diesem Paradigma des Extinktionslernens. Es folgt vielleicht ab dem dritten Schuljahr, vielleicht auch schon etwas früher, eine sogenannte eine Löschungsphase. Da lernt die kleine Anna von ihrer Lehrerin, von ihrem Lehrer, dass man Leiter so nicht schreibt, sondern dass es korrekt ist, Leiter mit E, mit EI, Leiter und mit ER hinten zu schreiben. Was muss Anna jetzt tun? Anna muss zwei Dinge lernen und es sind zwei Lernvorgänge. Daran merkt man auch schon, dass es eigentlich an der Stelle nicht ganz so einfach ist, das bereits eingeübte Leiter zu verlernen. Sie muss erstens lernen, Leiter ist falsch. Sie muss den falschen Impuls, den sie hat, also sie muss das Falschschreiben blockieren, in dem Moment, wo sie wieder einmal dieses Wort schreiben möchte. Und sie muss lernen, dass das die richtige Schreibweise ist. Beides, so würde die Forschung in dem Bereich sagen, sind Lernvorgänge und beides sind auch Lernvorgänge, die Zeit und die kognitiven Aufwand erfordern. Was dann entstanden ist, so würde man hoffen, ist, dass die alte, zunächst erlernte idiosynkratische Schreibweise verblasst und dass die neue Leiter hier die dominante ist. Ich sage verblasst und meine damit etwas, was in der Forschung zum Extinktionslernen bisher noch nicht vollständig geklärt ist oder klar ist, dass es nicht ganz weg ist. Es ist verblasst, es ist vielleicht, wie man sich vorstellt, man hat mit Bleistift geschrieben und es wird wegradiert und dann sehe ich aber trotzdem noch die Eindrücke im Papier. Es ist da etwas geblieben, es ist vielleicht eben etwas verblasst, etwas vergessen, würde man vielleicht alltagssprachlich sagen. Und es ist auf jeden Fall blockiert, die alte Schreibweise. Aber sie ist immer noch da. Und was eben das für ein Problem darstellt, ist, neben dem, dass es jetzt erstmal länger für die Anna gedauert hat, das Richtige zu lernen, ist, dass so etwas passieren kann. Es tritt vielleicht der Zeitpunkt ein, wir schreiben nicht immer alle Wörter jeden Tag. Manche tauchen nur ab und an in unserem Schriftsprachschatz auf und so entsteht eine Situation, in der Anna im Prinzip zwei leicht verblasste Schreibweisen zur Verfügung stehen. Es kann auch sein, dass die neue, also Leiter mit ER, nicht verblasst ist, sondern blockiert wurde, weil sie zum Beispiel die Anna einen Test schreibt und dadurch in einer Stresssituation ist. Auch dadurch könnte es passieren, dass die neu gelernte Schreibweise hier in dem Moment ähnlich schlecht verfügbar ist wie die alte. Und es entsteht dadurch eine Situation, in der sogenannte Erholungseffekte entstehen, in der also deutlich später und obwohl Anna eben jetzt hier gut gelernt hat, eigentlich Leiter richtig zu schreiben, mal wieder die idiosynkratisch falsche Schreibweise, die inkorrekte Schreibweise auftauchen könnte. Diesen ersten Teil des Vortrags möchte ich mit dem Zwischenfazit beschließen. Wir haben hier gesehen, dass die Vermutung naheliegt, dass negative Effekte, wie sie so Land auf, Land ab durch die Presse gehen, des Schreibens ohne Korrektur, des lautgetreuen Schreibens mit der Anlauttabelle ohne Korrektur, dass da vielleicht solche Extinktions- und Erholungseffekte dahinter liegen könnten, die eben langfristig Probleme bei der Rechtschreibung dann erklären könnten. Hierzu, wie gesagt, stehen eigentlich saubere Ergebnisse in dem Bereich noch auf. Jetzt möchte ich quasi in eine andere Richtung wechseln. Ich möchte nämlich zu dem sogenannten Productive Failure Paradigma wechseln. Das ist eine in der internationalen Lernforschung gerade sehr aktiver Forschungszweig seit einigen Jahren. Die geht zurück auf einen Forscher, der ist Professor an der ETH Zürich. Manu Kapoor kommt ursprünglich aus Singapur. Das Lernparadigma, mit dem er arbeitet, sieht eine Phase 1 vor, in der Schülerinnen und Schüler versuchen, ein Problem zu lösen, ein in der Regel nicht einfach zu lösendes Problem und vor allem ein Problem, das ist an der Stelle wichtig, wo die Schülerinnen und Schüler keine Lösung für kennen. Es handelt sich sehr häufig in diesen Studien hierzu um mathematische Probleme. Und was machen die Schülerinnen und Schüler, wenn sie nicht wissen, wie ein Problem zu lösen ist in der Mathematik? Sie entwickeln, wenn sie denn müssen, weil sie hier noch keine Instruktion bekommen haben in dieser ersten blauen Phase, entwickeln Lösungsansätze, die fehlerhaft sind, die unvollständig sind. Sie probieren halt mal aus, sage ich mal salopp, was sie hinbekommen, vor dem Hintergrund dessen, was sie schon können und wissen. Ja, was betrifft das? Besonders erfolgreich hat sich das gezeigt, dieses Paradigma für das verstehende Lernen, für das Verstehen in Bereichen Mathe, habe ich gerade schon genannt, beispielsweise bei der Standardabweichung. Eine Aufgabe, die die Schülerinnen und Schüler dann beispielsweise bekommen könnten, ist die Frage, wer ist der zuverlässigste Torschütze? Es geht darum, sozusagen einen zuverlässigen Fußballer auszuwählen für das nächste Match. Und dann gibt es hier Beispiele, Stefan Schießling, Kevin Turani und Mario Goles. Und man sieht, was haben die denn in den verschiedenen Saisons von 2001 bis 2010, wie viele Tore haben die denn geschossen? Und dann soll man bitte dem Coach hier einen Tipp geben, welchen er denn bitte einsetzen soll, welchen der Fußballspieler. Die Lösung, wenn man es denn weiß, wäre relativ einfach. Man verwendet die Formel für die Standardabweichung. Aber genau das haben die Schülerinnen und Schüler an der Stelle noch nicht gemacht. Sie haben vielleicht Maße der zentralen Tendenz gemacht, also irgendwie Mittelwert. Sie haben vielleicht sowas wie eine Spannbreite, also ein Range gemacht. Aber diese hier etwas kompliziert vielleicht anmutende Formel haben sie nicht gehabt. Was steckt da drin? Ich muss verstehen, dass ich Differenzen bilden muss von meinen einzelnen Werten, von den Torwerten, die ich habe, zum Mittelwert, also ich brauche einen zentralen, einen festen Referenzwert, weil sonst die Reihenfolge, in der ich die Differenzen mir anschaue, eine Rolle spielen würden. Dann wäre ja immer die Frage, von was gehe ich aus? Ich muss das Ganze auch noch quadrieren, damit sich eben Differenzen hier, die negativ sind oder positiv sind, nicht gegenseitig aufheben und ausgleichen. Und ich muss irgendwie noch in Bezug setzen dazu, was eigentlich sozusagen, wie viele Werte ich hatte, was ich eigentlich für Verteilung vergleiche. Müssen Sie jetzt, glaube ich, aber, ich wollte es sozusagen zur Vervollständigkeit halber kurz einführen. Interessant ist jedenfalls, dass die Schülerinnen und Schüler alle möglichen von diesen fehlerhaften Lösungen sich ausdenken. Sie kommen nicht, das habe ich eigentlich fast noch nie gesehen und auch in den Studien, die es sonst gibt. Es gibt da sehr viele Studien, auch international, in den USA, in Indien, in Singapur, in Kanada, in Deutschland gab es sehr viele Studien, die eigentlich dieses Paradigma verwendet haben. Und alle konnten ähnliche Schülerlösungen sehen in dieser ersten Phase. Man sieht sowas, wo man versucht, irgendwie so Häufigkeiten oder Verteilungen aufzumalen, wo man also aufschreibt, welcher der Fußballspieler wo, wie viele, in welchen Jahren, wie viele Punkte gemacht hat und dann sagt, wenn es weniger hoch und runter geht oder wenn da die Verteilung so und so ist, dann ist das der zuverlässige. Oder man versucht tatsächlich, man sieht den Versuch, Jahr-zu-Jahr-Differenzen sich anzuschauen und dann sozusagen zu sagen, der eine hat die größten Differenzen, der andere die kleinen Differenzen. Sehr häufig diese Lösung dann eben mit dem Problem, dass man nicht darauf achtet, was die Reihenfolge ist oder dass sich hier eben Minus- und Pluswerte aufheben. Erst in der zweiten Phase, nachdem also die Schülerinnen und Schüler da eine Weile, Manu Kapoor würde sagen, produktiv gekämpft haben mit dem Problem, alle möglichen Lösungsideen entwickelt haben, erst dann bekommen sie die richtige Lösung erklärt, bekommen sie also die Standardabweichung hier eingeführt, die Formel. Wichtig ist, und das hat sich in der Forschung auch als wichtig erwiesen, dass diese Erklärung auf die Schülerinnen und Schülerlösung aufsetzt. Also, dass die aufgegriffen werden und dann jeweils der Vergleich gemacht wird. Was fehlt hier an dieser Lösung? Warum ist die problematisch? Dass es da auch eine Diskussion gibt. Ja, was sind hier die angenommenen Wirkmechanismen? Warum nimmt man an oder warum hat man vermutet in der Forschung, dass das eine gute, produktive Form, dass es eben Productive Failure hier an der Stelle sein könnte? Es wird angenommen, dass diese erste Phase den Schülerinnen und Schülern dazu dient, ihr Vorwissen zu aktivieren. Sie fangen eben dann Sachen anzurechnen, wie einen Mittelwert oder wie eine Spannweite. Sie machen dann Fehler, kommen auf Ideen, sie machen Fehler, aber sie merken eben auch, dass beispielsweise ihr Wissen, was sie bis dato haben, sie nicht weiterbringt. Die Aufgaben sind auch so konstruiert, dass zum Beispiel das Ausrechnen des Mittelwerts oder der Spannbreite dazu führt, dass man für alle drei Fußballspieler dann den gleichen Wert bekommt und dann deutlich merkt, ich komme an der Stelle hier eigentlich nicht weiter. Dieses Bewusstsein, dieses negative Wissen, also das Wissen darüber, was mir fehlt, was ich nicht weiß, was falsch ist, das wird dann eben auch entsprechend in diesem Vergleich mit der richtigen Lösung aufgegriffen. Darauf wird aufgesetzt und es hat sich eben insbesondere gezeigt, dass das, was dabei entsteht, wenn ich also nach der zweiten Phase, nach der grünen Phase, dann das Verständnis der Schülerinnen und Schüler messe, dass sie dann insbesondere ein sehr gutes, vertieftes Verständniswissen erworben haben. Sie sind nicht besser als die Schüler, die es umgekehrt gemacht haben, darin fehlerfrei die Standardabweichungsformel einzusetzen. Wir würden sagen, prozedurale Probleme zu lösen. Aber sie sind besser darin, Transferaufgaben zu lösen, Aufgaben zu lösen, die eine flexible Anwendung und ein vertieftes Verständnis der Formel erfordern. Ich sage das bereits schon, in vielen Studien hat sich das eben als effektiv erwiesen für die Anwendung, für die Aneignung von Verständniswissen. In der Regel war der Vergleich in den empirischen Studien mit einer Bedingung, mit einer Versuchsbedingung, in der die Schülerinnen und Schüler zunächst erklärt bekommen haben, wie Standardabweichung funktioniert und dann dieses Wissen eben anzuwenden auf das Problem. Und das hat man dann hinten nach der zweiten Phase hat man gemessen, was wissen die, was können die Schülerinnen und Schüler, können die eher, und zwar eben mit dem Unterschied, wie gut lösen sie Probleme prozedural, wenden sie die Standardabweichungsformel an, wie gut lösen sie Probleme, die ein vertieftes Verständnis hier erfordern. Fazit zu diesem zweiten Teil könnte man sagen, wäre, Fehler können auch produktiv sein, aber wo ist denn jetzt sozusagen die Waage, wo ist der Unterschied zwischen dem, was jetzt Manu Kapoor Productive Failure nennen würde und dem, wo man vielleicht am Anfang meines Vortrags zusammengezuckt hat und als ich die Beispiele gezeigt hatte und gesagt hat, naja, diese Arten von Fehlern, wie wir die da gesehen haben im Grundschulbereich, Orthographieerwerb, die sind vielleicht nicht Productive Failure, sondern vielleicht Unproductive Failure. Was ist der Unterschied? Wenn man die beiden Arten von Fehlern und auch die Art, was da wie gelernt wird, nochmal vergleicht und gegenüberstellt, dann wird etwas deutlich, was für mich, glaube ich, hier der wichtigste Punkt ist. Bei dem, was ich jetzt zuletzt gezeigt habe, haben wir gesehen, dass die Fehler, diese Fehlvorstellungen, auch diese Lösungsansätze, die die Schülerinnen und Schüler entwickelt haben in der ersten Phase, dass die dazu geeignet waren, relevantes Vorwissen zu aktivieren. Ein wichtiger Punkt bei den Annahmen war ja da das sogenannte negatives Wissen, also ein Bewusstsein über die eigenen Wissenslücken entsteht. Die sind an ihre Grenzen gestoßen mit ihrem Wissen. Das hatte ich ja gesagt, dass es auch eines der Konstruktionsprinzipien von diesen Aufgaben ist. Wichtig war auch, dass die Instruktionsphase hier relativ rasch nach dem Lösen einer Aufgabe erfolgt. Das war also jetzt nicht so, als hätte man die Schülerinnen und Schüler ein Schuljahr lang oder ein halbes Schuljahr lang oder auch mehrere Wochen lang fröhlich mit ihren selbst angewendeten, selbst erfundenen Lösungsansätzen zum Thema Standardabweichung Probleme lösen lassen, sondern es wurde danach eben recht schnell hier dann gezeigt, wie die Formel ist und warum sie so ist. Und es ging hier um die Aneignung von Verständniswissen. Es ging nicht um das Einüben von Prozeduren, das Einschleifen von einem fehlerfreien, raschen Anwenden der Formel. Auf der anderen Seite, bei meinem ersten Beispiel, Lesen durch Schreiben, bei den Fehlern, die da entstanden, durch dieses lautgetreue Schreiben, das waren Fehler, wo nicht unbedingt eine Erklärung irgendetwas bringen könnte, die einem Verständnis gibt, die einem sagt, du darfst das aus den und den Gründen ist dein Leiter falsch, sondern es ist etwas, wo ich eigentlich, hier unten steht es, orthografische Schreibweisen sehen muss, wo ich das Wissen vermittelt bekomme, wo ich einüben muss, das richtig zu schreiben. Es ist also eine andere Art von Wissen, um die es sich hier handelt. Und das war ja der Ansatz, den ich hier vorgestellt hatte von dieser Instruktionsmethode, die Korrektur, die wurde hier relativ stark, wenn man es ganz buchstabengetreu machte, sehr stark nach hinten verschoben. Also erfolgte hier keine unmittelbare Korrektur, sondern wirklich mit deutlicher zeitlicher Verzögerung. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Der wichtigste Unterschied aber, glaube ich, hier unten wirklich in der Frage, was soll eigentlich gelernt werden? Wozu kann der Fehler oder das, was fehlerhaft als Lösungsidee generiert wird, wozu kann es dienen? Kann es als Vorbereitung, als eine relevante Vorwissensaktivierung dienen? Oder ist es etwas, wo mir eigentlich gesagt werden muss, wie es geht, weil ich es einüben muss, wo also Verständnis, ob ich Leiter oder Leiter schreibe, ob ich Ton oder Ton schreibe, wo mir das nicht so viel hilft an der Stelle. Zurück zu der Eingangsfrage, sollten sie vermieden werden beim Lernen oder vielleicht auch nicht, dann wäre meine Antwort, die ich versucht habe, mit zwei Beispielen aus sehr unterschiedlicher Forschung, eben eher aus dem Bereich Grundlagenforschung, auf der Grundlagenforschung zum Extinktionslernen aufsetzende Forschung zum Orthographieerwerb und auf der anderen Seite eben stärker diese internationale Lehr-Lernforschung zu Productive Failure. Diese Antwort, die hängt davon ab, was eigentlich gelernt werden soll, also welche Wissensart, gar nicht nur welches Wissen, also in welchem Fach oder sowas, sondern danach könnte man es nicht unterscheiden, aber welche Wissensart hier erworben werden soll und ich hoffe, das ist auch deutlich geworden, zu welchem Zeitpunkt eigentlich die Instruktion hier gegeben werden soll. Was vielleicht eigentlich ein Stück weit kontraintuitiv ist, dass wenn ich es Sie anders vorher gefragt hätte, oder auch, das erlebe ich sehr häufig, wenn wir in der Schule sind oder wenn wir auch bei didaktischen Tagungen sind, fachdidaktischen Tagungen mit der Forschung. Intuitiv sagen die meisten bei dem Verständniswissen, bei diesen Standardabweichungsaufgaben, wo offensichtlich ist, dass die Schülerinnen und Schüler eigentlich das nicht von selbst erfinden können. Da sagen intuitiv die meisten, da wäre es schädlich, wenn ich ihnen das nicht erst sage und sie es dann anwenden lasse, weil ja klar ist, dass das, was sie machen, zunächst mal falsch sein muss. Umgekehrt sagen sehr viele, wenn man über diesen Orthographieerwerb spricht, naja, die schreiben ja dann erstmal und dann kann ich ja sehr schnell ihnen sagen, wie es eigentlich richtig geht und dann ist es ja sozusagen ganz einfach für die Schülerinnen und Schüler, das wieder umzulernen. Ein bisschen wollte ich darauf hinweisen, dass es eventuell so sein könnte oder nach dem, was die Forschung zumindest im Moment dazu sagen kann, dass es eventuell kontraintuitiverweise genau umgekehrt sein könnte. Dass das Ausprobieren von Dingen, die zunächst einmal vielleicht wirklich nicht lösbar sind, die durchaus komplex sind, Standardabweichung, die Formel, die kann ich nicht einfach so erfinden oder es dauert zumindest eine ganze Weile, bis ich auf sowas komme, dass das durchaus in produktiver Art und Weise diese Arten von Fehlern den Weg für nachfolgende Instruktionen ebnen kann, während eben Fehler, die vielleicht gar nicht mal so schlimm wirken zunächst, dass man da aufpassen muss, weil man sich immer klar machen muss, das Löschen von falschen Schreibweisen, das Löschen von Falschem und das Neulernen von etwas, was nicht auf Verständniswissen basiert, sondern auf eingeübtem Wissen, Einüben von Richtigschreibung, dass das eben problematisch sein könnte an dieser Stelle. Ich möchte mich noch bedanken bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei meinen Kooperationspartnern in dieser Forschung. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und habe noch Zeit für ein paar Fragen, glaube ich.